Sehr geehrter Professor Kummer, sehr geehrter Professor Tragl, herzlichen Dank für diese Einladung, über diesen Konsens, der schon angesprochen wurde, zu sprechen, der tatsächlich, glaube ich, für die Intensivmedizin in Österreich einen Schritt bedeutet hat, der in gewisser Weise auch ungewöhnlich war, weil verschiedene Fachgesellschaften auch intensivmedizinischer Natur hier zusammengearbeitet haben in sehr konstruktiver Weise. Die Intensivmedizin sieht sich ja, wie es auch schon angeklungen ist in der Einleitung von Professor Tragl, mit Entwicklungen konfrontiert, die von den Anfängen weggehen bis, man kann es vielleicht paradigmatisch sagen, bis zu solchen Bildern, wie wir es hier sehen. Die Anfänge waren eigentlich die Beschäftigung mit Patienten, die im Prinzip gesund waren, eine reversible lebensbedrohliche Erkrankung bekommen, wie hier bei dieser Polio-Epidemie, einen Intensivstationsaufenthalt haben und dann in ihr normales Leben gewissermaßen zurückkehren. Der heutige Intensivpatient ist eher dieser Gruppe zuzuordnen, multimorbid, häufig auch betagter Patienten. Natürlich ergeben sich dadurch viele andere Fragestellungen als in den Anfängen der Intensivmedizin. Das Thema ist überdies auch deswegen relevant, weil Notfallmedizin sich verändert hat. Intensivmedizin habe ich schon angesprochen, aber auch die Notfallmedizin. Es gibt zunehmend Betreuung von terminalkranken Patienten zu Hause. Und es ist in der gesellschaftlichen Wahrnehmung eigentlich das Sterben außerhalb des Krankenhauses als Versagen von Versorgungssystemen gesehen, in den meisten und vor allem in den städtischen Bereichen. In der Intensivmedizin kann man sagen, dass wir es auch im Krankenhaus damit zu tun haben, dass Sterben außerhalb der Intensivstation sehr häufig als Versäumnis wahrgenommen wird, nicht alles versucht zu haben. Es gibt schon lange, und Sie sehen es hier an diesem Zitat aus den 90er Jahren, den Begriff der medizinischen, der Medical Futility, des fehlenden Benefits für einen Patienten im Hinblick auf diagnostische oder therapeutische Interventionen oder aber eben des fehlenden Benefits im Hinblick darauf, dass ein Patient durch eine Behandlung, durch eine Diagnose, durch eine Intervention keine Verbesserung seines Zustandes, und da ist insbesondere der permanente, bewusstlose, nicht autonome Zustand von solch schwerstkranken Patienten angesprochen, erleben kann. Ein Beispiel, das gewissermaßen natürlich auch etwas plakativ ist, aber wenn Sie solche Entwicklungen von dieser kleinen interzerebralen Blutung zu dieser desaströsen Blutung sehen, so wird, glaube ich, klar, was damit gemeint ist. Nun, dieses Konsensuspapier, durch das ich Sie durchgeleiten möchte und natürlich das jetzt auch Gelegenheit gibt, es einmal einem nicht-intensivmedizinischen Zuhörerkreis näher zu bringen, ist in der Wiener Klinischen Wochenschrift eben 2004 publiziert und wie schon erwähnt ein Konsensus der maßgeblich intensivmedizinischen Gesellschaften Österreichs. Das grundlegende Thema dieses Papiers ist das sinnhafte und menschliche Handeln bei Patienten, bei denen intensivmedizinische Maßnahmen ihre Wertigkeit verloren haben. Was das bedeutet, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Es gibt eine Präambel in diesem Papier, die festhält, dass es Aufgabe und Ziel der Intensivmedizin ist, Leben zu erhalten, aber nicht Sterben zu verlängern. Dieser Grundsatz ist heute schon öfter angesprochen worden und Sie werden sehen, dass einige dieser Überlegungen, die Sie jetzt hören werden, natürlich auch schon gekommen sind und sich viele Dinge auch aus verschiedenen anderen Bereichen der Medizin damit überlappen. Dazu gehören auch diese ethischen Grundprinzipien, die ja bereits angesprochen wurden, Autonomie des Patienten, Würde natürlich auch des Patienten, Handeln zum Wohle des Patienten, die vorrangige Vermeidung von Schaden und diese sehr wichtige Frage auch der Verteilungsgerechtigkeit gerade für intensivmedizinische Bereiche. Die Ziele dieses Konsensus waren zunächst mal das Thema zu problematisieren, zur Diskussion zu stellen, eine Stimulation von Diskussion herbeizuführen, Rahmenbedingungen und Gründe, Argumentationsgrundlagen auch für Entscheidungen hier anzuführen, eine Förderung natürlich auch der Ausarbeitung lokaler Vorgangsweisen und was ein besonderes Anliegen des Papiers ist, auch die Sorge um den sterbenden Patienten an Intensivstationen auszudrücken und dieses Verhalten im Bemühen um diesen sterbenden Patienten auch besonders hervorzuheben. Und wie schon gesagt, eine einheitliche Meinungsäußerung, die natürlich auch den Sinn hatte, das Ziel hatte, Intensivmedizinern ein gewisses Backup zu geben, in Entscheidungen sich auch auf dieses Papier berufen zu können. Das Papier hat Einschränkungen, das ist wichtig zu sagen. Es bezieht sich naturgemäß nur auf Patienten, die nicht mehr in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu treffen. Und es bezieht sich definitiv nicht auf Patienten mit Hirntod, die ja in unserer Auffassungsweise tote Patienten sind und wo diese Frage der Therapiebegrenzung ja naturgemäß keine Rolle mehr spielt. Es sind keine verbindlichen Richtlinien, das liegt im Wesen der Sache. Es kann nicht davon abhalten, dass individuelle und eigenverantwortliche Entscheidungen des jeweiligen behandelnden Arztes getroffen werden. Und es ist auch festgehalten, dass gerade in diesem schwierigen Themenbereich unterschiedliche Rechtsauffassungen vorhanden sind und möglich sind. Zu den Leitsätzen des Papiers. Ein ganz wichtiger, auf dem vieles der Argumentationen gründet: eine nicht mehr begründbare Therapie ist ethisch nicht vertretbar. Mit anderen Worten, sobald keine medizinische Indikation mehr besteht, ist auch eine Therapie nicht mehr vertretbar. Und eine medizinische Indikation kann nur dann bestehen, wenn eine Prognose damit verbunden ist. Das Papier geht auch in Absprache mit Juristen so weit, und es ist tatsächlich wörtlich auch festgehalten, wenn Sie so eine Therapie durchführen würden, dann würden Sie am Patienten eine Körperverletzung durchführen. Und das ist auch juridisch durchaus relevant, dass eine nicht begründete Therapie eben auch nicht durchgeführt werden kann und soll. Alle Gründe, die einen Behandlungsverzicht rechtfertigen, legitimieren auch ihren Abbruch. Damit ist gemeint, man kann sich in die Situation versetzen, was wäre, wenn ich diesen Patienten, auch wenn er schon an der Intensivstation liegt, in einer Situation habe, wo ich beurteilen müsste, ob er auf die Intensivstation aufgenommen wird oder nicht. Das wäre eine gewissermaßen gleichartig zu betrachtende Situation, als wenn er schon eine Intensivtherapie hinter sich hat, wo man dann sieht, dass kein Ansprechen auf Therapiemaßnahmen da ist. Also der Zeitpunkt sozusagen der Entscheidung spielt hier keine Rolle. Die Gründe, die für einen Abbruch sprechen, könnten auch primär für einen Behandlungsverzicht gesprochen haben. Die Aufnahme an einer Intensivstation ist an das Vorhandensein einer potenziell positiven Prognose gebunden. Das ist, glaube ich, ein selbstverständlicher Grundsatz, aber trotzdem wichtig, das auch noch einmal festzuhalten. Und sobald keine intensivmedizinische Option mehr besteht, hat das Bemühen um ein Sterben in Würde oberste Priorität. Wir haben heute schon gehört, den Übergang von kurativen zu palliativen Maßnahmen, darüber werde ich auch später noch kurz sprechen. Ganz besonders wichtiger Punkt, die Frage nach den Zielen intensivmedizinischer Maßnahmen ist eigentlich ständig zu überprüfen. Mit anderen Worten, das Ansprechen auf Therapie, die Reaktion auf Therapie, die Erreichbarkeit der Ziele ist ständig zu überprüfen und zu überdenken, wie weit eine intensivmedizinische Therapie gehen soll in ihren Ausmaßen. Einige Beispielsituationen, wo genau dieses Ansprechen besonders, oder eigentlich das Nicht-Ansprechen besonders klar wird: ein trotz maximaler Therapie progredientes Multiorganversagen, besonders dann, wenn kein kausaler Angriffspunkt besteht, ein terminales Versagen von vitalen Organen, für die weder ein dauerhafter Ersatz oder eine Transplantation möglich ist, besonders natürlich in Intensivbereichen immer wieder die Situation schwerster irreversibler zerebraler Schädigungen, dann, wenn eine lebensbedrohliche interkurrente Erkrankung auch zu einer Komplikation führt oder der vollkommene Verlust autonomer Lebensfunktionen da ist. Und wir haben im vorigen Vortrag schon gehört, diese Form der Beispielsituation, terminales Stadium einer chronischen oder malignen Erkrankung. Nun zur sehr schwierigen Frage der Entscheidungsfindung. Da gibt es sehr dezidierte Aussagen in diesem Papier und ich gehe es ganz kurz stichwortartig durch. Zunächst einmal haben wir es ja sehr häufig mit Patienten zu tun, die tatsächlich nicht in der Lage sind, ihren Willen zu äußern, eigentlich nahezu immer. Das Thema Patientenverfügung war beim Erstellen dieses Papiers damals noch nicht so relevant. Es wurde damals darauf hingewiesen in diesem Papier, dass Patientenverfügungen in der Regel nicht so konkrete Situationen abbilden, dass daraus tatsächlich auch eine Anleitung, die über eine generelle Sicht der Dinge hinausgeht, hilfreich sein könnte. Es ist wie immer und wie schon angesprochen so, dass der Patientenwille, der mutmaßliche Wille natürlich von Angehörigen und bekannten Freunden des Patienten möglicherweise erfragt werden kann, ein wesentlicher Punkt. Es ist aber auch festzuhalten, dass Angehörige an sich keine, im österreichischen Rechtssystem an sich keine Rechtsstellung haben, die hier zu einer Entscheidungsfindung notwendigerweise beitragen müsste. Und ich denke, das, was heute schon gesagt wurde, dass man Angehörigen auch nicht diese Last gerade in solchen schwierigen Situationen auflegen, als sollte unberechtigterweise hier Entscheidungen von Angehörigen einzufordern, ist auch ein wichtiger Punkt, der im Papier angeführt ist. Wie steht es mit dem Mitspracherecht sonstiger, betreuender oder zuweisender Ärzte? Es ist in diesem Konsensus festgehalten, dass an sich Intensivmediziner wahrscheinlich die größte Expertise mitbringen, eine Situation dann gesamtheitlich zu beurteilen, dass aber natürlich die Meinung und insbesondere auch die Ansicht von, wie es für anästhesiologische Intensivstationen gilt, operierenden Kollegen, die den Patienten vorbehandelt haben, natürlich hier in besonderer Weise zu berücksichtigen ist. Ganz wichtiger Punkt, dass das Intensivpflegeteam mit eingebunden ist. Es ist gerade in der Intensivmedizin ja ein besonderes nahe Verhältnis von Pflegepersonen zu Patienten vorhanden, auch in körperlicher Form durch diese umfangreiche, durch den Tag hindurchgehende rund um die Uhrpflege. Und es ist ganz besonders wichtig, hier auch die Stellung dieses Intensivpflegeteams Meinungen hier einzuholen. Seelsorger können eine nützliche Rolle spielen. Kommissionen werden in diesem Konsensuspapier definitiv nicht befürwortet, mit dem Argument, dass in solchen Kommissionen in der Regel Personen in diesen Kommissionen tätig sind, die niemals diesen direkten Zugang zu einem Intensivpatienten haben kann, wie es der Intensivmediziner hat, und Ärzte, die in die Behandlung des Patienten eingebunden sind, haben. Und deswegen auch die Problematik, die ja, wie Sie schon gehört haben, sehr viel auch auf medizinischen Überlegungen, der Frage medizinische Indikationen allein beruht, in der Regel nicht wirklich beurteilen können. Es wird darauf hingewiesen, dass so eine Entscheidungsfindung möglichst strukturiert stattfinden soll, dass eine Dokumentation notwendig ist und dass natürlich eine Entscheidung, die einmal getroffen wurde, auch reversibel sein kann, wenn sich unerwarteterweise an einem Zustand eines Patienten etwas ändern sollte. Es gibt aus der Innsbrucker Klinik, das ist meines Wissens nach das einzige Papier aus Österreich, das es dazu gibt, eine Umfrage unter Intensivmedizinern zur Durchführung therapielimitierender Maßnahmen, ist schon allerdings 10 Jahre alt, trotzdem eine wertvolle Information, was beeinflusst die Entscheidung zu einem Therapieabbruch, zu einem Rückzug. Und Sie sehen hier, dass Gott sei Dank hier unten ganz wenig relevant Kosten angeführt sind und zunehmend hier es hinaufgeht bis hin zum Patientenwunsch an fast oberster Stelle, die Reversibilität, eben die Einschätzung der medizinischen Situation, Psyche, Alter, soziales Umfeld, also Dinge, die durchaus nachvollziehbar sind. Wenn die Entscheidung zu so einem Therapierückzug erfolgen sollte, so bedeutet das letztlich die Beendigung einer aussichtslos gewordenen, medizinisch nicht mehr begründbaren Therapie, wie schon ausgeführt. Und es gibt verschiedene Formen. Es gibt den primären Therapieverzicht, was auch bedeuten könnte, dass ein Patient nicht auf eine Intensivstation aufgenommen wird. Es gibt den sekundären Therapieverzicht, das heißt, eine Therapie wird begrenzt, nachdem gesehen wird, die Therapiemaßnahmen sprechen nicht wirklich an. Die Therapiereduktion in einer Art Stufenform und die Therapiebeendigung in Form des Abbruchs aller intensivmedizinischen Maßnahmen. All diese Maßnahmen stehen oder haben das Ziel, die Zielsetzung und den Grundsatz, einen irreversiblen Sterbeprozess nicht zu verlängern. Und es ist wichtig festzuhalten, dass ein solches Vorgehen im Einklang steht mit der im Ärztegesetz auch normierten Berufspflicht, das Wohl des Kranken zu wahren. Einen irreversiblen Sterbeprozess zu verlängern, ist selbstverständlich nicht im Sinne des Wohl des Kranken zu sehen. Um das zu konkretisieren, bringt das Papier einige Beispiele. Beispiele für die Rücknahme intensivmedizinischer Maßnahmen. Dazu gehört etwa die Nichtdurchführung von Intubation, Reanimation, Beatmung, Nierenersatztherapie, die Beendigung verschiedener Gaben von Blutprodukten, Katecholaminen, der Beatmung auch, Ernährung und Flüssigkeitszufuhr. Wir werden noch auf die Beatmung zu sprechen kommen, weil das ein besonders natürlich auch emotional verbundener Punkt ist. Noch einmal aus diesem Papier aus Innsbruck, aus dieser Publikation von Schobersberger. Die Intensivmediziner an diesen Stationen wurden auch gefragt, wie würden sie reagieren im Fall eines Therapieabbruchs, eines Rückzugs, was würden sie zuerst wegnehmen von den intensivmedizinischen Maßnahmen? Und Sie sehen hier, glaube ich, sehr klar, dass eine Reihenfolge von Maßnahmen, die nicht so emotional belastet sind wie die Antibiose, die Nierenersatztherapie, Blutprodukte, dann die Medikamente bis hinauf zur Beatmung, die klarerweise mehr emotional belastet ist und die hier bei dieser Umfrage als letzter Schritt zurückgenommen wird. Es ist trotzdem festzuhalten, und das ist ein wörtliches Zitat aus diesem Konsensus, es gibt keinen moralischen Unterschied zwischen der Entscheidung, eine Respiratortherapie nicht zu beginnen oder eine begonnene Respiratortherapie, weil es keine Indikation mehr dafür gibt, nicht fortzuführen. Das sind auch Statements, die von vielen internationalen Gesellschaften unterstützt werden. Sie sehen ja einige davon angeführt. Wenn wir uns dazu entschließen, diesen schwerwiegenden Schritt der Rücknahme der Respiratortherapie durchzuführen, dann ist klarerweise, und das kann nicht oft genug betont werden, das Ziel nicht das Herbeiführen des Todes, die Intention nicht das Herbeiführen des Todes, sondern das Ziel ist das Sterben eines Menschen, der am Ende seines Lebens angekommen ist, nicht unberechtigt zu behindern oder zu verlängern. Eine Begrifflichkeit, die wichtig ist, das hat auch tatsächlich nichts mit den Begriffen Sterbehilfe zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, ein natürliches Sterben zuzulassen. Wenn wir über diese Frage nachdenken, Rücknahme der Respiratortherapie, dann sind ein paar Dinge von entscheidender Bedeutung. Ist nach menschlichem Ermessen heutigen Wissensstand davon auszugehen, dass der Patient trotz Weiterführung der intensivmedizinischen Maßnahmen versterben würde oder in einem irreversiblen vegetativen Status verbleibt? Ist daher ein Therapierückzug gerechtfertigt? Schließt die Rücknahme von Therapiemaßnahmen auch die Rücknahme der Respiratortherapie ein? Das kann es nur dann sein, wenn ausgeschlossen ist, dass der Patient bei Rücknahme dieser Beatmungstherapie Angst, Atemnot oder Schmerz erleidet. Und besteht auch Übereinstimmung im Intensivteam, auch Übereinstimmung mit Angehörigen, die in solche Prozesse möglichst einbezogen werden sollten, ohne dass von ihnen Entscheidungen verlangt werden, dass eine Rücknahme der Respiratorunterstützung einen menschenwürdigen Schritt im Sinne des den Tod zulassen bedeutet. Sofern diese Situation realisiert ist, geht es um die Betreuung, um die Pflege des sterbenden Patienten. Und das ist eine sehr essentielle Aufgabe in Intensivstationen, die von besonderer Bedeutung ist und die auch entsprechend wahrgenommen werden muss. Es geht um die Würde des Patienten, um die Freiheit von Angst, Schmerz und Atemnot. Und es geht um eine umfassende ärztliche und pflegerische Betreuung, nicht nur des Patienten, sondern auch des Angehörigen. Das wird oft nicht so wahrgenommen, muss man auch sagen, wird oft von Verwaltungen nicht so wahrgenommen, weil das bedeutet natürlich auch personelle Ressourcen. Nicht zuletzt würde es auch bedeuten, räumliche Ressourcen, das heißt für Angehörige auch Räume zu haben, wo sie sich aufhalten. Und ich kenne ganz, ganz wenige Intensivstationen, wo das der Fall ist. So kurz zu diesem ein Durchgang durch dieses Papier. Sie sehen ja, dass eine ganze Gruppe von renommierten Intensivmedizinern, Juristen, Ethikern hier mitgearbeitet haben und dann zu die Redaktion eben von mir, von Professor Trommel und von Professor Stelzer dieses Papiers durchgeführt wurde. Es ist schon erwähnt worden, dass es letztes Jahr dann auch auf Englisch publiziert wurde, was tatsächlich, glaube ich, ein schönes Signal ist, dass dieses Papier tatsächlich auch über die Grenzen Österreichs eine gewisse Bedeutung erlangt hat. Nun, wenn wir von internationaler Bedeutung reden, so ist es, glaube ich, auch von Interesse, das in einen solchen Zusammenhang zu stellen. Es gibt beispielsweise von der Schweizerischen Akademie der Wissenschaften eine Grundsatzerklärung, die heißt, entspricht es dem geäußerten oder mutmaßlichen Willen des Patienten, so sollte bei ihm aus der Prognose eine lebenserhaltende Maßnahme, zum Beispiel hier wird die explizite Respiratortherapie angesprochen, unterlassen oder beendet werden, wenn die Behandlung lediglich eine Verlängerung des Sterbeprozesses bedeutet, eine ähnliche Formulierung, wie wir sie gewählt haben. Und das gilt, wird hier ausgeführt, auch bei einem zerebral schwerst- und irreversiblen geschädigten Patienten. Es gibt aus dem letzten Jahr ein sehr langes Statement der American Thoracic Society, die sich eigentlich mit Palliativmedizin innerhalb der Intensivmedizin beschäftigt und wo in einer Abbildung aus dieser Publikation sehr rasch klar wird, dass Intensivmedizin ja per se auch Palliativmedizin bedeutet. Denken wir nur an die Sedierung und Analgesie, die eine wesentliche Rolle in der Intensivmedizin spielt, aber Phasen erreicht werden können, wo die Palliativmedizin aus berechtigten Gründen die Überhand gewinnt und eigentlich dann der einzig ausschlagende Faktor werden kann, bis hin zum Tod des Patienten, wo also kurative Maßnahmen abgebrochen werden und hier nach dem Tod des Patienten auch noch zu dieser Palliativphase in der Intensivmedizin die Angehörigenbetreuung dazugehört. Dieses Statement der American Thoracic Society gibt also ein integriertes Modell der Palliation an Intensivstationen wieder, fordert Kompetenzen auch für Intensivmedizin in palliativer Medizin und gibt konkrete Hinweise zum Symptommanagement, auf die ich noch kurz eingehe. Da gibt es den Begriff der palliativen Sedierung, der letztlich bedeutet, dass insbesondere für Opiate es keine korrekte Dosierung im Sinne von Maximaldosen geben kann, sondern eine korrekte Dosis im Sinne dessen, dass es jene Dosis ist, die zu einer Linderung der Symptome führt. Hier wird auch der Begriff der Doppelwirkung ausgeführt und der ist natürlich auch für das gesamte intensivmedizinische Handeln in solchen Situationen von Relevanz. Es wird die Nebenwirkung einer Handlung in Kauf genommen oder kann in Kauf genommen werden, wenn die eigentliche Intention des Handelnden Richtung einer Leidenslinderung des Patienten geht. Das Papier ist 2004 erschienen. Man stellt sich natürlich 5 Jahre später die Frage, was wäre heute zu aktualisieren? Und ich denke, es wird wohl auch einmal so einen Schritt geben in nächster Zeit. Es gab damals, wie gesagt, die Patientenverfügung noch nicht und auf das müsste in einer Neufassung noch mehr eingegangen werden. Es gab dann ein Sachwalterrechtsänderungsgesetz 2006, das auch noch kurz angesprochen werden soll. Und was ich von besonderer Bedeutung halte, wäre noch stärker zu betonen, dass es tatsächlich eine Abgrenzung gegen das Thema Sterbehilfe ist. Das sind 2 völlig verschiedene Themen, die nicht miteinander zu vermischen sind und wo leider Gottes im öffentlichen Diskurs sehr häufig Sterbehilfe, sei es der Begriff passiv-aktiv, auch Euthanasie, vollkommen in abstruser Weise verwechselt wird mit diesen Entscheidungen am Lebensende in medizinischen Bereichen. Es gibt eine Begriffsentwicklung, die im Englisch-Amerikanischen heißt Allow Natural Death und auf die werde ich noch kurz zu sprechen kommen, aber zunächst noch zum Sachwalteränderungsgesetz soll erwähnt sein. Es gibt hier neu eine Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger, also erstmals eine Art Rechtsstellung, aber nur in Situationen, wo keine schwere oder nachhaltige Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit damit verbunden wäre. Also das trifft nicht auf unsere Situation zu und es gibt die Vorsorgevollmacht, die zutreffen könnte. Ich persönlich habe einmal eine Patientenverfügung gesehen, seit es sie gibt, und so eine Vorsorgevollmacht eigentlich noch nie. Es ist, glaube ich, das Wesentliche, mit Angehörigen zu sprechen, herauszubekommen in einem sehr sorgfältigen Gespräch, was wäre der mutmaßliche Wille des Patienten. Es ist sehr, sehr selten, dass eine tatsächlich auf juridischer Basis solcher Formulierungen, wie sie hier erwähnt sind, hier Hilfestellungen gegeben werden. Nun zum Begriff Allow Natural Death, das wäre eine ärztliche Verordnung, die darauf ausgerichtet ist, in einer aussichtslosen gewordenen Situation das natürliche Sterben des Patienten zuzulassen und beinhaltet Therapiebegrenzung, Beendigung und schließt auf jeden Fall eine Therapieeskalation aus und das beinhaltet insbesondere die Eskalation in Richtung einer Reanimation. Palliative Maßnahmen stehen natürlich dann hier im Vordergrund bei einer solchen Verordnung. Es ist das nicht nur ein semantisches Problem, wenn Sie so wollen, spricht man jetzt von Allow Natural Death oder einer Do Not Resuscitate Order beispielsweise. Es ist tatsächlich auch ein anderer Zugang zum Patienten. Es ist etwas anderes, etwas gewissermaßen zu verbieten, als etwas zuzulassen. Es ist ein viel, wenn Sie so wollen, positiverer Zugang, der auch einen Inhalt hat und nicht bloß eine andere Formulierung. Und das wird, glaube ich, sehr rasch klar, wenn man diese kleine Studie sich anschaut, aber immerhin 400 Probanden, die hier mit klinischen Szenarios konfrontiert wurden, die einmal mit den R-Orders, wie wir sie kennen, versehen waren und einmal mit dieser Zuordnung Allow Natural Death und Sie sehen, die Zustimmung war wesentlich höher, das Verständnis auch für die Situation, wenn dieser eigentlich positiv konnotierte Begriff des den natürlichen Tod zulassen verwendet wurde. Das würde inkludieren alles, was schon bisher gesagt wurde, Therapiegrenzung, Therapiebeendigung, eigentlich eine palliative Therapie in den Vordergrund rücken und natürlich inkludiert es auch eine Nicht-Reanimationsverordnung, dieser Begriff. Nun, das Sterben, wie es hier auf diesem ungewöhnlichen Bild von Pablo Picasso aus seinen jungen Jahren dargestellt ist, das friedvolle Sterben, ist heute nicht mehr Wirklichkeit. Das Sterben ist heute sehr viel mehr Wirklichkeit in Spitälern und noch viel mehr an Intensivstationen. Sie sehen hier eine Statistik aus den USA, wo bereits jeder fünfte Amerikaner, der stirbt, stirbt an Intensivstationen. Sie sehen hier die Altersverteilungen, alle, die hier in Blau-Grün gehalten sind, sind Patienten, die an Intensivstationen verstorben sind, der Rest in anderen Bereichen des Krankenhauses. Und Sie sehen, dass sogar bei über 85-Jährigen die Hälfte dieser Patienten an Intensivstationen verstorben ist. Also hier kommt nicht nur eine Aufgabe zu auf Intensivstationen, sie ist bereits da. Und es ist tatsächlich so, dass auch eine Kultur an Intensivstationen im Entstehen ist, mit Sterbenden umzugehen. Das ist ein Beispiel aus der Intensivstation in Chur, das mir zur Verfügung gestellt wurde. Ein Beispiel dafür, dass hier in sehr detaillierter Weise für jeden Patienten, der dort verstorben ist, nachgeforscht wird. Wie war das, dieser Prozess des Sterbens? Ich habe unlängst den Begriff gehört, das gestaltete Sterben von einem Moraltheologen. Wie war die Atmosphäre, wie war für die Besucher, die Angehörigen, die Möglichkeiten, auch der Raum, den ich schon angesprochen habe? Wie klar waren die Verordnungen? War die Analgesie, die Sedierung richtig durchgeführt? Wurden die Atemwege freigehalten im Sinne des möglichst Atemnot des Patienten verhindern? Und dann ein ganz wichtiger Punkt, es bedeutet ja nicht die Abwendung von einem solchen Patienten, wenn eine Therapiereduktion, eine Therapielimitierung eingezogen wird, sondern es bedeutet eigentlich, sollte eigentlich bedeuten, vermehrte Zuwendung. Hat sich der Arzt wirklich gekümmert, wurde weiterhin Visite gemacht? Wie war es mit Gesprächen zwischen Arzt, Pfleger und Angehörigen? Und dann die Frage, konntest du den Sterbenden nach deinen Vorstellungen betreuen? Das alles wird hier erhoben und zeigt, glaube ich, ganz klar, wie intensiv man sich auch mit diesem Prozess des Sterbens hier auseinandersetzt. Ich möchte mit dieser Folie enden. Eine gute Sterbestunde ist, denke ich, wie auch viele religiöse Texte zeigen, aus eigentlich allen Weltreligionen, ein uralter Wunsch der Menschen. Und wenn Intensivmedizin an ihre Grenzen stößt, dann muss mit allen verfügbarer Kraft und Erfahrung dahin gearbeitet werden, dass den anvertrauten Menschen und Patienten ein friedvolles, ein menschenwürdiges Sterben ermöglicht wird. Sie können dieses Papier downloaden auf dieser Webseite, und damit danke ich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.